Ihr lieben GBUler, liebe Gemeinde, der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, Schöpfer der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, hat einmal gesagt: Als ich 14 war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21 war ich verblüfft, wie viel er in 7 Jahren dazugelernt hat. Wir lachen darüber, weil wir wissen oder zumindest ahnen, dass es wohl der Sohn war, der in den 7 Jahren zwischen 14 und 21 so viel dazugelernt hat und unmerklich in die Welt der Erwachsenen eingetreten ist. Die Jugend, das ist eine aufregende Zeit voller Umbrüche und Horizonterweiterungen. Man lässt die Kindheit hinter sich und bricht auf zu neuen, unbekannten Ufern. Manche in Booten, die die Eltern gebaut haben, andere auf selbstgezimmerten Flößen und die Dritten stürzen sich schwimmend in die Fluten. Entsprechend verschieden sind die Erfahrungen auf dem Weg ans andere Ufer. Hinüber müssen wir alle und es gibt keine beste Methode. Und wir Älteren tun gut daran, den jungen Leuten zuzutrauen, dass sie es hinüber schaffen. Das Thema Jugend ist das Wunschthema der GBUler für heute. Was ist das eigentlich, Jugend? Was macht man, wenn man sowas wissen will? Man guckt natürlich bei Wikipedia und erfährt, die Jugend ist die Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsenensein. Ja, das hätte ich mir vielleicht auch selber denken können. Nach dem deutschen Kinder- und Jugendhilfegesetz sind Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren alt. Vorher sind wir vor dem Gesetz Kinder und nachher junge Volljährige bis 27. Danach ist das mit dem Jungsein vorbei. So ist alles gut geregelt in Deutschland. Psychologisch gesehen ist die Jugend die Lebensphase, die mit der Pubertät beginnt, in der sich die Identität herausbildet, in der man noch von anderen wirtschaftlich abhängig ist und keine eigenen elterlichen oder gesellschaftlichen Pflichten zu erfüllen hat. Diese Phase reicht heute in Westeuropa und Nordamerika oft bis weit in die 20er hinein. Dass man Jugend als eine eigene Lebensphase wahrnimmt, das ist für uns ganz selbstverständlich, aber das tut man noch gar nicht so lange. Das Konzept Jugend gibt es erst seit der Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert. Vorher hat man von Kindesbeinen an auf dem elterlichen Bauernhof oder im Handwerksbetrieb mitgearbeitet und ist so ins Berufsleben hineingewachsen. Irgendeine Zeit der Jugend gab es da nicht. Man war halt unterschiedlich reif für den Beruf, den man gemacht hat. Man wurde dann auch früh verheiratet und bekam sofort und fortlaufend Kinder. Das ist auch in der Welt der Bibel so. Das Lebensgefühl von 14- bis 17-Jährigen zu biblischen Zeiten ist kaum vergleichbar mit dem Lebensgefühl heutiger Jugendlicher in Deutschland. Mädchen galten nicht nur in Israel, sondern allgemein in der Antike mit 12 Jahren als heiratsfähig und wurden in aller Regel mit 14 verheiratet. Das war normal. Ihre Ehemänner wurden von den Vätern ausgesucht und waren im Schnitt so 17 bis 18 Jahre alt, oft auch deutlich älter. Die junge Ehefrau zog nach der Hochzeit ins Haus ihres Mannes, der natürlich im Haus seines Vaters lebte und dort arbeitete, bis der starb und das Haus zu seinem Haus wurde. Man lebte in großen Mehrgenerationenverbänden. Die Schulbildung, wenn es überhaupt welche gab, war eher nebenbei und diente einerseits der religiösen Bildung und andererseits zur Vermittlung praktischer Kenntnisse, die man unmittelbar für sein Berufsleben brauchte. Berufswahl war überhaupt kein Thema, denn in aller Regel machten die Jungs das, was ihr Vater machte beruflich, und die Mädchen waren mit Hausarbeit, Schwangerschaft, Kindergebären und Kinderversorgen vollauf beschäftigt. Manche Leute wünschen sich ja zurück in biblische Zeiten. Wenn man genauer hinsieht, bleibt von diesem rosaroten Bibelbild gar nicht so viel Anziehendes übrig. Jedenfalls nicht für Kinder und Jugendliche aus heutiger Sicht und für Frauen auch nicht. Auch wenn die Jugendlichen in der Antike keine Jugend in unserem Sinne kannten, mit viel Freiraum für Hobbys und für Freunde und alles Mögliche, so haben sie doch dieselbe Erfahrung wie viele heutige Jugendliche gemacht, dass sie nämlich von den Erwachsenen oft und heftig kritisiert wurden. In einem 4000 Jahre alten Keilschrifttext aus Chaldea im heutigen Irak heißt es: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. 1000 Jahre später schrieb ein Babylonier auf eine Tontafel: Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher. Und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Das war lange vor der großen Blütezeit der babylonischen Hochkultur übrigens. Noch einmal 600 Jahre später soll der griechische Philosoph Sokrates gesagt haben: Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist nur eine kleine Auswahl. Es gibt eine hübsche Seite im Internet, wo solche Dinge aus allen Zeiten dokumentiert sind. Und das ist eine endlose Liste, wo man Literatur findet. Und es ist alles in dieselbe Richtung. Ja, die Jugend ist verdorben und faul und schlecht. Und das wird nichts mehr mit dieser Welt, wenn solche Leute unsere Zukunft sind. Also, wenn ihr sowas heute hört, das gab es schon immer. Das ist nichts Besonderes. In der Bibel findet sich solche Kritik kaum. Aber es gibt durchaus die überall in der antike Welt verbreitete Ansicht, dass man Vernunft und gutes Benehmen mit sanfter Gewalt in die jungen Menschen hineinprügeln muss. In den Sprüchen gibt es den viel zitierten Satz: Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Noch Schlimmeres ist im Buch Jesus Sirach zu lesen. Das ist nur in katholischen Bibeln enthalten. Da gibt es so einen kleinen Erziehungsratgeber im 30. Kapitel und da steht Folgendes: Wer aber zu weich ist gegen seinen Sohn, der verbindet ihm die Wunden und ist bestürzt, so oft er weint. Verzärtelst du dein Kind, dann wirst du dich wundern. Spiele mit ihm, so wird es dich betrüben. Scherze nicht mit ihm, damit du nicht mit ihm leidest und zuletzt mit den Zähnen knirschen musst. Lass ihm seinen Willen nicht in der Jugend und entschuldige seine Torheit nicht. Beuge ihm den Nacken in seiner Jugend, bläue ihm den Rücken, solange er noch klein ist, damit er nicht halsstarrig und ungehorsam werde und dir Herzeleid bereite. Nach diesem Schema lief die Kindererziehung jahrhundertelang. Manche unserer Senioren sind noch so erzogen worden. Gut, dass das vorbei ist. Kinder haben heute ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, Jugendliche natürlich auch, Gott sei Dank. Zum Glück ist das nicht das Einzige, was in der Bibel über Kindererziehung steht oder überhaupt über auch Jugendliche. Es gibt ein Buch in der Bibel, das ich besonders schätze und das einen ganz anderen Ton anschlägt. Kohelet, das Buch Prediger genannt oder auch Prediger Salomo. Ein kleines Büchlein hinter den Psalmen und Sprüchen, man blättert schnell drüber hinweg. Aber es lohnt sich, das mal zu lesen, denn dieses Büchlein ist speziell für junge Menschen geschrieben, die auf der Suche nach dem guten Leben sind. Es setzt sich kritisch mit den Lebensweisheiten der Alten auseinander und kommt zu dem Schluss, dass man das Gute im Leben genießen und aus Gottes Hand nehmen soll. Ich zitiere: Auf, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst schon hat Gott dies Tun gebilligt. Freue dich, junger Mann, junger Mensch, in deiner Jugend, und dein Herz erfreue sich in deinen Jugendtagen. Geh deinen Weg mit Verstand und mit offenen Augen und wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Lass dein Herz frei sein von Verdruss und halte deinem Leib das Übel fern, denn Jugend und schwarzes Haar sind flüchtig. Und denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, bevor die schlechten Tage sich nahen und Jahre kommen, von denen du sagen wirst: Sie gefallen mir nicht. Also genieß dein Leben. Da ist diese kleine Gerichtsdrohung drin, die das Ganze so ein bisschen zurücknimmt. Aber wir müssen das heute, denke ich mal, so verstehen, dass wir verantwortlich mit unserem Genuss umgehen sollen. und aufhören müssen, das Leben auf Kosten kommender Generationen zu genießen, so wie wir es viel zu lange gemacht haben. Das war natürlich zu Kohelets Zeiten noch nicht denkbar. Manche Ausleger verstehen diese Gerichtsandrohung auch anders, und zwar nicht als Warnung vor zu viel Genuss, sondern vor zu wenig. Gott wird jeden zur Rechenschaft ziehen, der die Freude missachtet, die Gott ihm schenken will. Auch möglich. Kohelets Vertrauen in die Jugend ist auf jeden Fall einzigartig in der Bibel. Diesen positiven Blick auf junge Menschen finden wir auch bei Jesus. Wenn wir ins Neue Testament gucken, dann fällt zuallererst auf, von Jesus gibt es selber eine Jugendgeschichte. Oder sagen wir kurz davor. Aber er scheint ein bisschen reifer gewesen zu sein, schon mit 12. Da reisten nämlich seine Eltern mit ihm zu einem Pilgerfest nach Jerusalem. Und als es an die Rückreise ging, blieb Jesus einfach unbemerkt da und setzte sich in den Tempel, um mit den dortigen Schriftgelehrten zu diskutieren. Die wunderten sich über seine klugen Fragen und Antworten. Die Eltern merkten in der großen Pilgergesellschaft erst nach einem Tag, dass ihr Sohn da gar nicht dabei war, und gingen den ganzen Weg wieder zurück. Und sie fanden ihn erst am dritten Tag im Tempel sitzen, und sie waren not amused über ihren ungehorsamen Bengel. Der lieferte ihnen dann auch eine ziemlich schräge Begründung. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Irgendwie hat Jesus es geschafft, nicht mit 17 oder 18 verheiratet zu werden, wie alle anderen. Und er hat sich dann als Erwachsener 12 Schüler gesucht und ist mit ihnen als Wanderprediger und Heiler durch die Dörfer Galiläas gezogen. Jesus hatte ein auffällig anderes Verhältnis zu Kindern, kann man erst mal sehen. Die muss man respektieren und lieb haben, war seine Überzeugung. Von Kindern kann man sogar was lernen, hat er seinen Jüngern gesagt. Daran erinnern wir bei jeder Kindersegnung. Einmal hat Jesus ein Gleichnis erzählt von einem Vater und seinen 2 Söhnen, die aus heutiger Sicht wohl ältere Jugendliche gewesen sein müssen. Den Jüngeren von beiden zieht es in die weite Welt. Sein Bruder bekommt sowieso den Hof vom Vater, der wurde nicht geteilt, und muss sich was anderes suchen. Also lässt er sich vom Vater sein Erbteil vorzeitig auszahlen und geht ins Ausland. Da läuft das allerdings ziemlich schlecht für ihn. Er kann das Geld nicht zusammenhalten und schließlich muss er einen schlecht bezahlten Minijob annehmen, der eigentlich unter seiner Würde ist. Er überlegt sich, eigentlich ist mein Vater zu seinen Erntehelfern besser als mein Chef zu mir, und er macht sich auf den Weg zurück nach Hause, in der Hoffnung, dass er vielleicht beim Vater auch einen Minijob bekommt und er besser behandelt wird. Sein Geld hat er ja schon. Der Vater sieht ihn von Weitem kommen und rennt ihm entgegen. So was tut ein Orientale eigentlich nicht. Stellt euch vor, die haben so lange Gewänder auch. Und so ein würdiger älterer Herr, das sieht nicht gut aus, wenn so einer mit so einem Ding rennt. Aber hier wird es gesagt, der rennt ihm entgegen mit offenen Armen und freut sich und lässt ein Fest vorbereiten. Mein Sohn war tot und ist wieder da. Er lebt wieder. Er trägt ihm überhaupt nichts nach, er lässt ihm nicht mal zu Ende reden, was er sich da zurechtgelegt hat, wie leid ihm alles tut. Er nimmt ihn wieder als Sohn in sein Haus auf. Den großen Bruder fordert er auf, mitzufeiern. Der ärgert sich nämlich, weil der so konfliktfrei wieder aufgenommen worden ist, der kleine, gescheiterte Bruder. Jesus erzählt diese Geschichte, um zu erklären, dass Gott so ist wie dieser Vater. Der hat ein Herz für Leute, die mal falsch abgebogen sind im Leben und die einen neuen Anfang machen wollen. Das kann nämlich jedem passieren, und es passiert gerade in der Jugend gar nicht so selten. Man gerät an falsche Freunde, man wählt in der Schule ein Fach, mit dem man doch nicht zurechtkommt und kann nicht mehr zurück. Man geht eine Beziehung ein, die einem eigentlich nicht gut tut. Man beginnt eine Ausbildung oder ein Studium und merkt schon bald, irgendwie war es das nicht. Die Möglichkeiten sind zahlreich, dass man falsch abbiegen kann. Und bei den Alten war man damals, wie vielleicht auch heute, schnell in einer Schublade. Taugenichts, Schlampe, Versager. Das kann einen ganz schön runterziehen und dann erst recht unmöglich machen, dass man die Kurve kriegt. Jesus hatte ein weites Herz für Leute, bei denen im Leben nicht alles glatt lief. Er hat alle Menschen als Kinder Gottes, Kinder eines bedingungslos liebenden Gottes, betrachtet. Angst vor Strafe und Druck von Eltern und Lehrern, das waren für Jesus nicht die Mittel, um Menschen besser zu machen, um sie reifer, um sie stärker zu machen, sondern er hat es ganz anders aufgezogen. Er hat eine Gemeinschaft gebildet von Leuten, die sich gegenseitig akzeptieren und respektieren, so wie sie sind mit ihrer ganzen Geschichte, auch mit ihrem Scheitern, wo Neuanfang und Vergebung möglich sind. Unter seinen Nachfolgern waren erstmals in der antiken Welt Männer und Frauen auf Augenhöhe. Das gab es überhaupt nicht. Kinder und Jugendliche wurden respektiert. Und das ging auch weiter so. Der Apostel Paulus hatte einen Mitarbeiter namens Timotheus und dem schreibt er im ersten Timotheusbrief: Niemand soll dich deiner Jugend wegen gering schätzen. Der hatte nämlich eine wichtige Funktion in der Gemeinde und hat da verkündigt. Jesus hat ein neues Kapitel aufgeschlagen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, kann man sagen, in der Weltgeschichte. Das sind so ein paar Schlaglichter, wie die Bibel, wie Jesus zum Thema Jugend steht oder mit Jugendlichen auch umgegangen ist. Heute geht es für drei Jugendliche zu Ende mit der Belehrung im GBU. Ihr seid bestimmt alle sehr traurig darüber. Uns ging es darum, am Ende eurer Kindheit das zu vermitteln, was uns als Gemeinde wichtig ist von unserem Glauben. Okay, das war nicht immer ganz gleich freiwillig. Das muss man zugeben, aber die Route gab es auch nicht. Generationen von euch, das sage ich zum Trost, haben dasselbe vor euch durchgemacht. Was davon hängen bleibt, das weiß keiner. Hoffentlich nicht nur Zwang und Langeweile. Unsere Hoffnung ist, dass ihr euch im passenden Moment an den menschenfreundlichen Gott erinnert, der es gut mit euch meint, der euch das Gute im Leben gönnt von Herzen und der euch zutraut, dass ihr euren Weg findet und ihn geht. Und der euch immer wieder eine Chance gibt, eine neue Chance, wenn ihr etwas vermasselt habt. Das ist kein Grund aufzugeben oder sich schlecht zu fühlen. Diesen Gott wollen wir als Gemeinde spürbar machen unter uns. Ob das gelingt, bestimmt nicht immer. Aber wir kommen immer wieder dahin zurück. Und ihr dürft da gerne bei mitmachen. Vielleicht habt ihr den Eindruck, dass man das in eurer Altersgruppe irgendwie ganz anders machen müsste. Dann bringt euch doch gerne ein, um das zu erneuern, was verstaubt ist oder abgestorben euch vorkommt. Aber seid auch lernbereit, denn manches, was ihr vielleicht seltsam findet, ist für andere Leute innere Heimat. Ihr habt Raum in der Gemeinde, genauso wie alle anderen, die vor euch jung waren und in der Gemeinde älter geworden sind. Für uns Eltern heißt es jetzt loslassen. Und darauf vertrauen, dass Gott sich selber weiter um seine Jugendlichen kümmert. Auch das haben Generationen von Eltern vor uns schon durchgemacht. Gott findet uns alle da, wo wir sind. Das meine ich durchaus positiv, nicht von wegen Big Brother is watching you. Er hat seine Kanäle, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn er das nicht in unserem Leben getan hätte, dann wären wir heute nicht hier. Nicht immer ruft er Menschen schon in jungen Jahren beim Namen. Ich habe volles Verständnis für jede und jeden Jugendlichen, der mit 14 wenig mit Religion anfangen kann. Bei mir war das genauso. Ich war 18, als sich mir die Welt des Glaubens geöffnet hat und ich glaube, ich war früh dran damit. Andere müssen noch älter werden. Wieder andere verstehen vielleicht erst im Augenblick ihres Todes, dass ein liebender Gott ihr Leben begleitet und gehalten hat. Ein liebender Gott, der sie dann auch im Tod nicht verlässt. Wenn wir es gut gemacht haben, dann bleiben unseren Jugendlichen ein paar glaubwürdige Menschen im Gedächtnis, die eine oder andere Geschichte vielleicht, Gemeinschaftserlebnisse. Ihr wisst selber, was ihr mitnehmt aus dieser Zeit. Und diese vielleicht nur ganz wenigen positiven Erlebnisse werden zu ihrer Zeit ihre Wirkung entfalten. Und bis es soweit ist, können wir als Gemeinde für sie beten und sie ansonsten fröhlich ihre Straße ziehen lassen. Möge Gott sie und uns alle bewahren vor gefährlichen Irrwegen. Und wo sie sich nicht vermeiden lassen, die Irrwege, möge er uns auf diesen Irrwegen vor Schaden an Körper und Seele bewahren und uns rechtzeitig den Impuls zur Umkehr geben zu dem Vater, der uns mit offenen Armen entgegenläuft und der mit uns ein rauschendes Fest feiern will. Amen.